Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland am heutigen 3. März 2014. Im Studio für euch ist der Fabian. Inhaltlich geht es in unserem ersten Beitrag nach den Nachrichten um die solidarische Landwirtschaft und das zweite Netzwerktreffen auf europäischem Niveau, das am vergangenen Wochenende in La Bergerie de Villacrue in Frankreich stattgefunden hat. Dort haben sich 60 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern zum Thema der solidarischen Landwirtschaft ausgetauscht. In unserem zweiten Beitrag geht es dann um die Rechte der Frauen und einen Bericht, den das Europaparlament dazu ausgearbeitet hat und der gerade eben verabschiedet wird oder eben nicht. Unsere Kollegin Valeria hat sich unter anderem mit Cornelia Ernst von der linken Fraktion im Europaparlament über diesen Bericht unterhalten. Jetzt aber zunächst einmal die Nachrichten von Focus Europa am heutigen Montag, den 3. März 2014.
Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Krim-Krise. G7-Staaten setzen Gipfelvorbereitungen aus. In der Nacht zum Montag haben die 7 führenden Industrienationen alle Vorbereitungstreffen für den G8-Gipfel mit Russland in Sotschi ausgesetzt. Dies gilt als diplomatisches Warnsignal an Moskau angesichts der russischen Truppenbewegungen auf der ukrainischen Halbinsel Krim. Sowohl die NATO als auch Bundeskanzlerin Merkel betonen, eine militärische Aktion Russlands gegen die Ukraine wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Zuvor hatte die Ukraine die NATO um Beistand gegen Russland gebeten. Ministerpräsident Jasenjuk sagte am Sonntag, wir stehen am Rande einer Katastrophe. Am Freitag berichtete Nadja Sobrun aus Jalta auf der Krim,
die Einmischung von Russland merkt man schon überall, am Flughafen, in Dimferopol, Belbek, bei Sevastopol, der Flughafen. Und in Dimferopol natürlich die Situation beim bewaffneten Menschen auf den Straßen und Panzer.
Russland rechtfertigt den Aufmarsch von Truppen hingegen mit dem Schutz der russischen Bürgerinnen und der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine. Ein Sprecher der Bundesregierung teilte mit, man sei in Verhandlungen über die Einrichtung einer Untersuchungskommission und einer Kontaktgruppe unter Leitung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Seit dem Sturz des russlandnahen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch nach monatelangen Protesten eskaliert der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Russische Truppen haben die Halbinsel Krim weitestgehend unter Kontrolle gebracht. Die ukrainische Armee wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Medien befürchten einen bevorstehenden Krieg. In Moskau kam es zu Demonstrationen sowohl von Befürworterinnen als auch Gegnerinnen eines russischen Militäreinsatzes in der Ukraine. Bis zu 300 Kriegsgegnerinnen wurden festgenommen. Die EU-Außenminister wollen heute bei einem Sondertreffen in Brüssel beraten, wie Russland zum Einlenken zu bewegen ist. Im Anschluss will sich die EU-Außenbeauftragte Ashton mit Russlands Außenminister Lavrov treffen. Am Mittwoch will sie zu Gesprächen nach Kiew reisen.
Angriff auf das Übergangsparlament in Libyen. Bewaffnete Demonstranten haben am Sonntag das libysche Übergangsparlament gestürmt und mehrere Abgeordnete angegriffen. 2 Parlamentarier seien durch Schüsse verletzt worden. Die Angreifer forderten die Auflösung des Übergangsparlaments. Nach eigenen Angaben wollten sie außerdem gegen die Entführung von Teilnehmern einer Sitzblockade vor dem Parlament protestieren. Die Sitzblockade war am Samstag von Bewaffneten angegriffen worden. Die unbekannten Angreifer hatten dabei mehrere Teilnehmer der Blockade entführt. Das libysche Übergangsparlament ist heftig umstritten. Es war im Juli 2012 für 18 Monate bestimmt worden, hat jedoch Anfang Februar seine Amtszeit eigenmächtig verlängert. Große Teile der Bevölkerung werfen den Abgeordneten fehlende Erfolge bei der Befriedung des Landes vor.
Demo gegen Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz. In Bern sind am Samstag über 10.000 Menschen unter dem Motto »Für eine offene und moderne Schweiz« auf die Straße gegangen. Sie forderten ein solidarisches Zusammenleben mit den Migrantinnen in der Schweiz und geregelte Beziehungen mit der Europäischen Union. Zur Kundgebung aufgerufen hatte ein Bündnis aus rund 50 linken Parteien und migrantischen Organisationen. Hintergrund ist die kürzlich erfolgreich abgestimmte Bürgerinitiative gegen Masseneinwanderung, die Zuwanderungsquoten in der Schweiz einführen will. Sollte die Initiative umgesetzt werden, sind Verstöße gegen die mit der EU ausgehandelte Personenfreizügigkeit zu erwarten. Die EU hatte daraufhin die Mitgliedschaft der Schweiz in mehreren EU-Programmen auf Eis gelegt.
Bundestag will Kontrolle über Geheimdienste verbessern. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestag-Fraktion, Burkhard Lischka, stellte gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung fest, die Bürger und Bürgerinnen hätten Zweifel, ob die Kontrolle der Geheimdienste durch das Parlament funktioniert. Daher will das parlamentarische Kontrollgremium unter anderem eine neue Unterrichtungspflicht für die Bundesregierung einführen. Es soll künftig eine Liste mit den in der Staatssekretärsrunde besprochenen Themen erhalten und dann entscheiden können, worüber es sich ausführlicher berichten lässt.
Europäische Umweltminister beraten neues Gentechnikgesetz. Am heutigen Montag diskutiert der Rat der Umweltministerinnen erstmals seit 2 Jahren wieder über den Vorschlag der Europäischen Kommission, der den Mitgliedstaaten erlauben soll, genmanipulierte Lebensmittel auch dann zu verbieten, wenn sie von der EU zugelassen sind. Diese sogenannte Opt-out-Lösung wurde bisher von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Belgien blockiert.
Anschläge auf Asylunterkünfte in Deutschland mehr als verdoppelt. Nach Angaben der TAZ stieg die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte von 24 Delikten 2012 auf 58 Angriffe im Jahr 2013. Dabei führen diese besorgniserregenden Zahlen aus den Unterlagen des Bundeskriminalamtes nur Angriffe mit eindeutigem rechtsextremen Hintergrund auf. Flüchtlingsorganisationen gehen von einer Dunkelziffer von rund 50% aus. Und die Tendenz ist steigend. Pro Asyl zählte 2014 bereits 20 Angriffe, 12 davon Brandanschläge. Die Organisation stellt die Taten in Zusammenhang mit den überall in Deutschland wachsenden Protesten gegen neue Flüchtlingsunterkünfte, die von rechten Gruppen organisiert werden.
Am vergangenen Wochenende fand in La Bergerie de Villacreux das zweite europaweite Treffen solidarischer Landwirtschaftsinitiativen statt. Mehr als 60 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern Europas tauschten sich über die Herausforderungen und Möglichkeiten der solidarischen Landwirtschaft aus. Während dem Treffen haben wir uns mit Aktivisten und Aktivistinnen der solidarischen Landwirtschaft aus Belgien, Österreich, England, der Schweiz und Tschechien zusammengesetzt und uns über die Bewegung in den einzelnen Ländern ausgetauscht. Den Auftakt macht Agnes mit einem Bericht über solidarische Landwirtschaft in Belgien.
Wir haben 2006 gestartet und haben eigentlich uns am Modell von Frankreich orientiert, die seit 2003 so als AMAP funktionieren. Haben deren Satzung auch mehr oder weniger übernommen, erstmal um irgendwo anzufangen und deren Modell. Und dann ziemlich schnell unsere eigenen Funktionalitäten rausgearbeitet, die für uns besser funktionieren. Jetzt inzwischen sind, glaube ich, 28 Höfe, aber nur 15 Gemüsebauern und die anderen 13 Milchbauern und Bäcker und Fleischbauern.
Wie ist es in Österreich?
Österreich ist das ganze Phänomen ziemlich jung. Es hat angefangen, ich glaube 2012 war die erste Saison mit der Gela Ochsenherz in der Nähe von Wien. Das war der erste Betrieb, der mit dem Modell der solidarischen Landwirtschaft gearbeitet hat. Im Jahr darauf kamen 2 Initiativen dazu und jetzt ist sozusagen das dritte Jahr gewesen. 2013 war das dritte Jahr, genau, da waren es dann schon an die 9 Initiativen. Momentan stehen wir bei 11 und einige in Planung. Also es wird jetzt absehbar, dass jedes Jahr neue Initiativen dazukommen.
Im Sprech der solidarischen Landwirtschaft in Freiburg, in Deutschland, ist es immer, dass es Initiativen gibt. Das sind dann Gruppen, die einen Hof suchen oder entweder einen Hof gründen wollen oder einen Hof suchen. Und es gibt Höfe, die schon existieren. Wenn du jetzt von Initiativen sprichst, Meinst du dann, es gibt schon 9 Höfe oder 11 Höfe, die funktionieren, oder habt ihr da auch diese Unterscheidung?
In Österreich ist das bis jetzt eigentlich, was ich weiß, fast nur von der Produzentinnenseite ausgehend. Also nur die Höfe überlegen, auf das CSA-Modell zu wechseln. Mhm. Also in dem Fall sind es Höfe, diese Initiativen, die sich dann eine Community suchen sozusagen.
Ja, die sie unterstützen. Genau. Wie sieht es in England aus?
Gute Frage. Also ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, seit wann es uns schon gibt. Also ich denke etwas länger als Österreich, aber auch noch nicht sehr lang. Also ich hätte geschätzt vielleicht 5 Jahre, aber ich weiß es nicht. Ich dachte auch bis diese Woche, es gibt nur 80 CSAs in England, und inzwischen habe ich aber erfahren, es gibt 200. Und wir haben jetzt dieses Jahr im Herbst oder letztes Jahr im Herbst eine offizielle Vereinigung gegründet, das CSA Network UK. Also das ist jetzt ganz neu entstanden und sind jetzt gerade auch erst dabei, das jetzt genauer aufzubauen, und haben gerade eine Crowdfunding-Campaign gestartet, um da dann auch entsprechend Geld dafür zu sammeln, um das dann wirklich zu starten. Und ich persönlich bin seit 2011 dabei. Also es gibt es auf alle Fälle schon länger als 2011.
In England ist ja auch eine spannende Situation. Also ich war damals mit Jake Bradford unterwegs, die aus Stroud kommt, ne? Und hat damals auch für die Soil Association gearbeitet, die ja diesen ziemlich großen Kredit gekriegt hat von dem Lottery Fund und da richtig viel Kohle gehabt hat zum Reinstecken. Und im Endeffekt kann man schon so ein bisschen sagen, dass als das Geld alle war, erstmal wieder was zusammengebrochen ist, oder? Also da musste sich das praktisch neu gründen, dieses Netzwerk. Ist das so ein bisschen eine Antwort darauf, kann das sein?
Ja, und ich denke, jetzt ist es auch, also jetzt geht das Ganze auch wirklich eher von einem Grassroots-Level aus, dass eben wirklich von den eigentlichen CSAs selbst das Ganze gestartet wird und auch dezentral, also über die Soil Association war es eben dann schon eher von oben nach unten organisiert, dagegen jetzt ist es eher andersrum, dass wir eben kleine lokale Knoten haben, also regionale Knoten, die auch dann autark entscheiden und sich zusammengetan haben, um dann ein großes Netzwerk zu gründen. Insofern hoffentlich mit mehr Erfolg.
Die Schweiz ist ja ein spannendes Modell, also da gibt es auch schon sehr lange solidarische Landwirtschaft. Also wir sind ja damals von der Gartenkoop auch zu den Jardins de Cocagne, die ist seit über 30 Jahren.
Seit 30 Jahren, ja, haben sie schon angefangen. Waren die ersten, glaube ich, in Europa. Und seitdem ist es ein Buzz, ein Boom, sagt man das, ja. Seit 5 Jahren, 5, 6, 7 Jahre, no, schon fast 7 Jahre, dass es viele Projekte in der französischen Part gibt. Und jetzt neuerweise hat es immer mehr auch in der deutschen Schweiz. Und jetzt sind wir so 50 Projekte gesammelt.
Insgesamt.
Und letztes Jahr hatten wir organisiert das erste Forum, Schweizer Forum für Vertraglandswirtschaftsvereine. Und für unsere
Erfahrungen
zu umzutauschen und sehen, was wir zusammen machen können, seit anstatt jeder macht seine kleinen Events allein, etwas mehr
gemeinsam.
Ja, größer zu machen, so wie ein Festival oder ein Tag.
Was ist in Tschechien los? Wie ist dort solidarische Landwirtschaft wurzelt, etabliert?
Ja, also die Wurzeln, die kennen wir schon in der Zeit der Ersten Republik. Tschechoslowakei finden. Ja, das war in der Zeit seit 1918 bis Zweiter Weltkrieg, aber dann kam Kommunistheim und die die Kollektivisation, sogenannte, die hat alle diese so einzelne und private kleinere Landwirtschaftsleute, das hat alles unterbrochen, diese Tradition. Und jetzt neu, wir lernen jetzt viel von den deutschen und auch englischen Vorbildern. In dieses Jahr gibt es, ich glaube, gibt es acht kleinere CSA-Organisationen in Prag, direkt in Prag oder in der Nähe von Prag, und dann gibt es noch ein Zentrum in Brünn, das ist die zweite größte Stadt.
Brünn ist Brno.
Ja, Brno, Brünn, ja, ich sage auch Deutsch, ja, weil das auch, es gab dort viele Deutsche, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, gibt's acht, jetzt kommt ein Boom, ja, es sieht gut aus, dass die Zeit ist reif dafür.
Soweit die Einschätzungen von Peter aus Tschechien, Fabienne aus der Schweiz, dem Axel aus dem Vereinigten Königreich, dem Max aus Österreich und Agnes aus Belgien zum Thema solidarische Landwirtschaft in ihren jeweiligen Ländern.
Tage vor dem Internationalen Frauentag am 8. März hat das Plenum im Europaparlament einen wichtigen Text verabschiedet. Der Bericht über die Prostitution und deren Auswirkung für die Gleichstellung der Geschlechter brachte Statistiken auf den Tisch und forderte Aktionen der Mitgliedstaaten gegen die Kriminalisierung, Stigmatisierung und Ausnutzung der Betroffenen. Ende Februar bekam der Bericht 343 Stimmen dafür, 139 dagegen und 105 Enthaltungen. Nur, was die massive Zustimmung nicht zeigt. Eine tiefere und fachliche Diskussion über das Thema ist dringend notwendig. Das ist zumindest die Meinung der Europaparlamentsabgeordneten Cornelia Ernst, der Partei Die Linke.
Ja, also ich denke mal, dass bei dieser Abstimmung über den Bericht, der sich mit Prostitution in Europa beschäftigt und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter, dass bei diesem Bericht es sehr unterschiedliche Positionen gegeben hat und auch noch gibt, die sich dann auch in den Abstimmungen deutlich gemacht haben. Auch natürlich hat eine Mehrheit für diesen Bericht gestimmt, aber es gibt auch eine Reihe von Gegenstimmen. Und vor allem gibt es sehr unterschiedliche Positionen zu dieser Problematik und viel, viel Unklarheit. Und meine Position ist die, es wäre klüger gewesen, sich weiterhin sachlich mit dieser Problematik zu beschäftigen und nicht einen Bericht, über den man dann abstimmen muss, pro und contra, hier vorzulegen und abzustimmen. Das halte ich nicht für so günstig, weil viele Dinge wirklich unklar geblieben sind und ein sehr, sehr wildes Abstimmen stattgefunden hat, das nicht immer logisch gewesen ist.
Im Bericht des Ausschusses für Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter steht fest, Prostitution und Zwangsprostitution seien geschlechtsspezifische Phänomene von globaler Dimension. Weltweit seien zwischen 40 und 42 Millionen Menschen davon betroffen. Die überwiegende Mehrheit der Prostituierten seien Frauen und Mädchen und fast alle Kunden Männer. Nach Angaben der Europäischen Kommission werden 62% der Opfer von Menschenhandel zum Prostitutionszweck angeworben. Davon sind 90% Frauen und Mädchen. Damit kann man die Bilanz ziehen, dass Prostitution sowohl Ursache als auch Folge der Ungleichbehandlung der Geschlechter und Gewalt gegen Frauen ist. Die Prostitution würde zum Beispiel die Ansicht befestigen, dass die Körper von Frauen und Mädchen käuflich sind, so das Dokument. Dieser Punkt im Bericht war einer der meist diskutierten letzte Woche. Die Abgeordnete Cornelia Ernst sieht auch hier Kontroverse.
Ja, das ist eben schwierig. Es ist nirgendwo definiert worden im Bericht. Im Bericht, was denn nun wirklich Prostitution ist und was nicht und wo Gewalt vor allem beginnt und wo nicht. Wenn man Prostitution und Gewalt sofort gleichsetzt, ist das, denke ich, falsch in meinen Augen. Das kann man so nicht machen. Man muss also klären, was ist Prostitution, was ist erzwungene Prostitution, was ist das? Und ich denke schon, es gibt natürlich unheimlich viele Frauen, Mädchen, aber auch natürlich Männer, die zur Prostitution gezwungen werden. Da, denke ich, muss man sich wirklich engagieren, dass diesen Menschen geholfen wird, dass sie aus der Prostitution auch herauskommen. Und entsprechende Maßnahmen müssen hier, denke ich, auch geschaffen werden. Aber der andere Punkt ist, es gibt sehr wohl auch Frauen, die diese Sache für sich reklamieren und sagen, ich mache das. Und mir geht es nicht darum, hier bedauert zu werden als Opfer, sondern sie wollen bestimmte Rechte haben, ja. Also die Anerkennung als Beruf beispielsweise, würde man das tatsächlich machen, dann hätte man gewerkschaftliche Rechte, dann könnte man über Löhne und andere Dinge viel anders sprechen, als das jetzt stattfindet. Beide Dinge beißen sich natürlich, es ist sehr, sehr schwierig, dass an dem einen ist natürlich etwas dran, an der anderen Problematik auch, wie der Zwangsprostitution, die wir natürlich zutiefst verurteilen, ja, völlig klar. Und insofern liegt das Problem in diesem Konflikt, der überhaupt nicht ausgetragen ist, zumindest nicht im Parlament oder zumindest nicht so, dass man sagen kann, es ist ausreichend.
Am Ende des Dokuments mit dem Titel Sexuelle Ausbeutung und Prostitution und deren Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter sind klare Forderungen zu lesen. Unter anderem sollen die Europäische Union und ihre 28 Mitgliedstaaten Präventionsstrategien in den Herkunftsländern von Prostituierten entwickeln und Praktiken des Sextourismus außerhalb der EU bekämpfen. Aber in erster Linie steht die Forderung zur Debatte innerhalb der EU mit dem Ziel, ein Modell für die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung und der zusammenhängenden Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu finden. Doch hier fängt die große Frage in dieser Diskussion über Prostitution versus Gleichstellung der Geschlechter an. Welches der zwei gängigen Modelle im Umgang mit Prostitution in Europa ist das effektivere? Beim ersten Modell wird die Prostitution als eine Verletzung der Rechte der Frauen und als ein Mittel gesehen, die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu zementieren. Das entsprechende Gesetz kriminalisiert in einigen Fällen den Kauf sexueller Dienstleistungen, während die Prostitution selbst legal ist. Beim zweiten Modell soll die Prostitution sogar die Gleichstellung der Geschlechter fördern, indem sie das Recht der Frau unterstützt, nach eigenem Ermessen über ihren Körper zu verfügen. Cornelia Ernst meint, in diesem Punkt soll man die Betroffenen hören.
Ich kann nicht die Leute verurteilen, die sagen, okay, ich möchte diesen Job machen und ich möchte aber dafür Rechte haben. Und dieser Bericht löst kein einziges Problem. Das ist doch der Punkt. Es löst deswegen kein Problem, weil hier wird verurteilt Gewalt, alles richtig. Es wird gesagt, es gibt Probleme mit der Gendergerechtigkeit, alles richtig. Aber was machen wir eigentlich mit den aktuell auf den Straßen lebenden Prostituierten? Haben wir ihnen damit geholfen mit einem solchen Bericht? Ich glaube überhaupt nicht. Denn zumindest muss die Verbesserung ihrer Lebenssituation tatsächlich vorgenommen werden. Das in jedem Fall, sich dafür zu engagieren, dort die Kraft auch hinzusetzen, wäre viel, viel wichtiger. Und das sehe ich mit dem Bericht nicht erfüllt.
Der Bericht des Ausschusses für Rechte der Frauen und Gleichstellung der Geschlechter stellt fest, wo Prostitution und Zuhälterei legal sind, häufen sich die Beweise für die Mängel dieses Systems. Im Jahr 2007 zum Beispiel räumte die deutsche Regierung ein, dass das Gesetz zur Legalisierung der Prostitution nicht zu einer Verringerung der Kriminalität geführt habe. In den Niederlanden passiert dasselbe. Nach einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen über Drogen- und Verbrechensbekämpfung ist das Land der Zeit das Hauptziel für Opfer von Menschenhandel.
Und das war Fokus Europa, produziert von Radio Dreieckland. Verantwortlich im Studio ist der Fabian. Und die Musik der heutigen Sendung kam von Kissa Liva. Der Song heißt Vario und stammt von dem Portal Jamendo.com. Ist dort unter der Creative Commons Lizenz verfügbar.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.